ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Sabrina Sadowska. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Ist Ihnen das Mikrofon so recht? Sonst können wir es noch etwas einstellen.
Ja, also das ist am besten. Genau. So?
So, vielleicht noch ein Stückchen höher.
Das ist mir noch nie passiert. Sonst bin ich immer so, bumm. Aber wenn meine Kollegen vor mir sprechen, die sind ja alle größer.
Dann müssen sie es runter machen, ja.
Die sind höher, nicht größer.
Ja.
Es läuft schon.
Es läuft schon.
Und ich sage jetzt schon mal ein bisschen lauter, wenn Sie sich hier hinsetzen wollen und zuhören. Frau Sadowska, die Ballettdirektorin, wir zeichnen einen Podcast auf für die Reihe Sonntagsbrunch, ARD Audiothek. Können Sie gerne sich hier hinsetzen. Wenn Sie eine Frage stellen wollen, können Sie gerne auch eine Frage stellen. Das war die Vorrede.
Echt?
Echt?
Oh, wir beschallen das noch.
Okay. Ja, ein bisschen.
Na, dann bin ich vorsichtig. Meinen Geheimnissen.
Okay. Mit den Geheimnissen?
Ist okay.
Dann geht's los. Warum muss es eigentlich immer das Studio sein für einen Sonntagsbrunch-Podcast in der ARD Audiothek? Muss es gar nicht. Und die Frau, die in dieser Folge zu Gast ist, die würde sich wahrscheinlich in einem Studio auch ziemlich eingesperrt fühlen. Sabrina Sadowska liebt die großen Bewegungen, die Weiten, die hohen Sprünge, was man im direkten und im übertragenen Sinne nehmen kann. Sie ist die Ballettdirektorin in Chemnitz, dazu Festivalorganisatorin hier. Und deshalb treffen wir uns hier in einem historischen Raum in der Hartmann-Fabrik, dem Besucherzentrum der Kulturhauptstadt 2025. Herzlich willkommen, Sabrina Sadowska.
Herzlich willkommen.
Wie ist es so mit dem Stillsitzen? Anderthalb Stunden Stillsitzen müssen Sie jetzt doch.
Das ist kein Problem. In der Probe oder bei Endproben muss ich auch still sitzen.
Aber ansonsten würden Sie sich mit ruhelos richtig beschrieben fühlen?
Nein, ruhelos nicht.
Sondern?
Ich bin aktiv. Mensch ist ein Fluchttier und ich bewege mich.
Wovor fliehen Sie?
Vor zu vielen Fragen, zu vielen Problemen. Und dann flüchte ich mich in die Kreation.
Aber die anderthalb Stunden mit den Fragen halten Sie jetzt hoffentlich aus. Wir sind in der Hartmann-Fabrik, weil das das Besucherzentrum der Kulturhauptstadt ist. Das ist ein altes Industriegebäude. Hier wurden früher Eisenbahnen, also Loks hergestellt, Lokomotiven hergestellt in einem Teil davon. Können Sie mit so einer Industriearchitektur was anfangen? Es ist ja nicht Bühne, es ist ja ganz weit weg von Bühne.
Nee, alles ist Bühne. Überall, wo was gemacht wird, kreiert wird, ist Bühne. Es hat eine Bühne für eine Lokomotive. Nee, ich finde das wunderbar. Ich mag Industriekultur, ich mag vor allem alles, was technisch ist, was verzahnt ist sozusagen. Ich habe als Kind schon mit Lego, das war immer meine Hauptbeschäftigung, etwas zu bauen, etwas zusammenzustecken. Und das Größte war die Spur Null-Bahn von Märklin, die ich von meinem Vater gekriegt habe.
Wow. Ja. Also Sie waren nicht das Puppenkind, sondern eher das Eisenbahnkind.
Ja, ich war das Forscherkind. Ich wollte immer rausfinden, wie das zusammenhängt oder was. Ich war ein großer Naturwissenschaftler. Eine Zeit lang habe ich Skelette gesammelt, das darf man nicht, gar nicht so erzählen. Oder ich wollte unbedingt, weil wir das in der Schule hatten, eine Bienenwabe auf dem Balkon haben. Oder meine Schwester würde Ihnen jetzt erzählen, dass ich mal versucht habe, aus Finnland Ameisen mitzunehmen, um einen eigenen Ameisenhügel zu züchten. Ja, so verrücktes Zeugs stand mir eben im Kopf.
Und wie sind Sie dann Tänzerin geworden? Das klingt jetzt alles nach einem völlig anderen Weg.
Nee, es bleibt ja beim Körper, beim Menschen, beim Interesse nach Naturbiologie. Und meine Mutter war etwas entsetzt, dass ich über einen großen Onkel lief, als ich anfing zu laufen. Das hatte ich von der Familie meines Vaters als Erbe in die Wiege gelegt gekriegt, also sehr
also
X.
Also so ein bisschen X-beinig.
Also sehr X, ich sehe es noch bei manchen Cousinen heutzutage.
Abstink.
Und ich hatte auch einen schwachen Rücken und der Arzt, da musste ich mit 2 Jahren schon so Bewegungen machen, also auf dem Seil laufen und mit den Zehen Murmeln aufheben und so weiter und so fort. Und irgendwann sagte der Arzt meiner Mutter auch, wissen Sie, wenn Sie das Kind ein bisschen ins Ballett tun, dann stärkt das den Rücken und vielleicht auch die Beine und das würde ihm gut tun. Und damit haben sie den ersten Fehler gemacht, weil das ist das, was ich eigentlich, da habe ich mich wohlgefühlt, das wollte ich. Und das wollte ich gegen alle Widerstände.
Sie haben das nicht als quasi therapeutische Maßnahme, wie es ja gemeint war, verstanden, sondern für Sie war das einfach schön.
Nee, für mich war das die große Spielwiese. Bewegen, Musik, Ausdruck Und da fühlte ich mich wohl. Es war wie ein Aquarium.
Obwohl Sie ja dann offenkundig gar nicht die besten Voraussetzungen dafür hatten.
Nein, die hatte ich nicht. Meine Mutter hatte die besseren Voraussetzungen, aber die hat sie mir nicht weitervererbt. Meine Schwester eigentlich auch, aber meine Schwester ist ja jünger und die hatte auch keinen Bock mehr, dass die Ältere immer davor steht und so. Es gibt sogar ein Foto, wo wir beide getanzt haben. Sie ging dann mehr später zum Handball und Tennis. Ja, und für mich war es das, was ich wollte. Und das war schon als Kind so, das, was ich wollte, habe ich durchgesetzt. Und auch wenn man Nein sagt oder sonst was, da habe ich meinen Kopf durchgesetzt.
Starker Wille. Ja, wird man so Ballettdirektorin?
Vermutlich auch. Ich wollte doch gar nie Ballettdirektorin werden. Was ich wollte, war, ich wollte immer Pädagogin werden. Also Ballettmeisterin werden, um Tänzern es weiterzugeben. Aber ich wusste immer, ich will zuerst mal wissen, was es heißt, überhaupt auf der Bühne zu stehen. Welche Probleme hat man, wenn man auf der Bühne steht? Was ist dieser Tänzeralltag? Und bevor ich mich hinstelle und anderen etwas beibringen möchte.
Aber es war dann als Kind nicht so der Impuls, ach, bewundert mich alle im schönen Tütü?
Nee, auf keinen Fall.
Lust an der Bewegung.
Auf keinen Fall. Also ich komme nicht aus einer Familie, wo man bewundert wird, im Gegenteil. Also ich komme noch aus einer Erziehung, wo, wenn man gelobt wird, man Angst hat, das Kind kriegt einen Größenwahn. Nee.
Strenge Schweizer Erziehung.
Nein, das war die Erziehung aus der Zeit. Auch in Deutschland war das so. Also ja. die Erziehung, die aus den 20er, 30er Jahren geprägt ist und 40er. Da ist ein Kind noch kein Kind. Da ist ein Kind ein kleiner Erwachsener, der in die Form gepresst wird, damit er nachher ein Erwachsener wird, wie sich die Gesellschaft das vorstellt. Mhm. Das, was wir heute an Pädagogik haben, das kam damals gar nicht in den Sinn. Mhm. Also ich merke bei meiner Schwester...
Es klingt jetzt aber, als seien Sie älter, Sie sind 64 geboren, Sie sind jetzt nicht... Aber ja, natürlich, aber man kriegt es von den Eltern mitgegeben, ja, die das mitschleppen.
Ja, also meine Mutter war ja schon über 30 mit mir und ich habe gemerkt, dass meine Schwester schon anders erzogen wurde. Also dass der 68er wirklich was ausgelöst hat, auch bei meinen Eltern. Auch eine Befreiung für sie.
Nochmal zurück zu dem Werdegang. Sie wollten also nicht bewundert werden. Sie hatten Freude an der Bewegung. Haben Sie damals schon gespürt, das ist es, das wird mein Leben oder war es einfach schön? Und wann haben Sie dann entschieden?
Es war ein Bedürfnis. Es beinhaltete sehr vieles, weil ich sah die Älteren, die Größeren, also die Generation, die vor mir ans Theater gegangen sind. Und das war für mich ein Riesenansporn. Ich sagte, so will ich auch werden. Und in meiner Schule hingen überall die Bilder von den Tänzerinnen, die ans Staatstheater, Wiesbaden, nach Braunschweig und ich weiß nicht wohin gegangen sind, nach Zürich. Und das war mein großer Wunsch.
Die Schweiz ist kein Riesenland. Sie sind in Basel aufgewachsen. Da gibt's ja nicht so wahnsinnig viele Theater. Da spielten die deutschen Theater auch eine Rolle für Sie.
Ja, klar.
Also
wenn man in der Schweiz nichts kriegt, hat man sich zuerst mal nach Deutschland gewendet, weil Frankreich war für sich immer ein geschlossenes System. Das war schwierig, in Frankreich was zu kriegen. Und dann schaute man nach Deutschland.
Und Sie sind ja dann in Deutschland gelandet. Sie sind jetzt Ballettdirektorin in Chemnitz, sind ja auch schon mehr als 10 Jahre in Chemnitz. Aber wenn man Ihre beruflichen Stationen anguckt, sind da mehrheitlich Stationen in den neuen Bundesländern dabei. Schon eine lange Zeit. Was hatte der Osten für Sie? Warum haben Sie sich nicht was Gemütlicheres gesucht? Sie haben ja wirklich die ganzen Umbrüche hier mitgemacht in den 90er Jahren.
Ich glaube, das war eine klare Entscheidung. Ich habe mit 17 auf der Abiturreise so am Scheideweg gestanden. Also, was machst du jetzt? Ja. Wirst du wirklich Tänzerin oder machst du Biochemie? Weil das hat mich, da sind wir schon wieder bei meinen Interessen am Anfang, bei den Ameisen. Nee, also Biochemie war eigentlich das DNA und Co. Das war das. Und in einer Stadt wie Basel, wo es eben diese großen Pharmaka Industrien gibt und wo auch die ganze Forschung auch beheimatet ist, wäre das ideal gewesen. Oder ich habe ja klassische Gitarre studiert am Konservatorium und da habe ich auch gedacht, das wäre der dritte Weg, die Mitte. Ja. Das hat mich auch immer ausbalanciert zwischen der strengen Ausbildung in der Ballettschule und der Herausforderung in der Schule, weil das Gymnasium war nicht ohne in der Schweiz. Wir hatten ja auch noch, so wie in der DDR, auch am Samstag Schule. Manchmal hatte ich bis 18 Uhr Schule, musste anschließend noch in den Ballettunterricht. Und dann habe ich mir das wirklich durch den Kopf gegangen. Ich war 10 Tage in Südfrankreich, das war die Abiturreise, also im idealen Paradies eigentlich dort. Und dann sagte ich, nee, ich nehme den Weg, der am schwierigsten ist, der keine Sicherheit gibt, wo ich mich jeden Tag neu beweisen muss, wo ich nicht sagen kann, wieso seid ihr gestern nicht zur Vorstellung gekommen, da habe ich 3 Pirouetten gedreht oder weiß nicht was, wo jeden Tag auch die berufliche Unsicherheit am Theater man hatte. Ich habe mein Leben lang immer nur 1-2 Jahresverträge gehabt. Hier in Chemnitz zum ersten Mal 5 Jahre, das ist schon Luxus.
Und warum haben Sie das so entschieden? Warum haben Sie sich nicht... Das andere wäre ja auch eine Herausforderung gewesen, es mit der klassischen Gitarre einen Beruf zu bestreiten, ist auch nicht ganz leicht. Und auch als Biochemikerin muss man was leisten, jeden Tag neu.
Ja, aber ich komme ja aus der Schweiz. Und ich muss ehrlich sagen, für die Schweizer, die im Land leben, die können über vieles meckern oder sowas. Ach, das ist schon so perfekt. Ich brauchte eine Nische, ich brauchte ein leeres Feld, ich brauchte einen unbeackerten Boden. Ich suchte nach etwas, wo ich selber lerne, etwas aufzubauen und aus dem, was da ist, etwas zu machen.
Und dann kamen Sie von der Abi-Reise zurück und haben Ihren Eltern mitgeteilt, oder Ihrer Mutter, Ihr Vater war da ja schon gestorben, eben Ihrer Mutter mitgeteilt, Mama, ich werde Tänzerin. Und Nö. Da hat die gesagt, Mädel, du hast eine Meise.
Nö, ich habe meiner Mutter nichts gesagt.
Ah.
Nö, das habe ich immer mit mir ausgemacht. Das ist heutzutage noch so manchmal meine Krankheit. Nee, ich habe ein 1er-Abitur abgelegt. Und dann stand im Lehrerzimmer der Berufswunsch von den Abiturienten. Und da stand bei mir Bühnentänzerin. Punkt.
Und Ihre Mutter hat es dann einfach so genommen?
Meiner Mutter war schon lange klar gewesen, dass das sehr wahrscheinlich der Weg sein wird. Und sie wusste auch, dass sie keinen Einfluss darauf haben könnte, dass schon lange meinen eigenen Weg gehe.
Sie sind ein Alpha-Tier.
Ich bin mehr als ein Alpha-Tier. Ich bin nun mal eine Alpha-Wölfin. Punkt. Das wurde mir schon als Kind vorgeworfen und jetzt habe ich es akzeptiert.
So wird man Ballettdirektorin. Ja, und so wird man so eine fleißige, kreative Frau. Also Sie haben ja enorm viel zu erledigen. Wir waren auf diese Schiene gekommen, weil ich gefragt hatte, warum es eigentlich der Osten war und nicht, Sie hätten in Wiesbaden es wahrscheinlich viel netter gehabt als in Halle, wo Sie gewesen sind.
Wollen wir es so sagen, ich war zu Ostzeiten schon 2-mal an der Palooka Hochschule im Sommerkurs gewesen, Dresden. Und diese Terra Incognita war für mich natürlich viel interessanter wie der etwas verwöhnte Westen, muss ich mal so sagen. Und als ich ein Angebot in Halle gekriegt habe, und das erste Mal dann in Halle war, auch zum Vortanzen vorher, hat mir diese Stadt total gefallen. Es hat auch ein bisschen mit der deutschen Geschichte zu tun. Ich brauche Wurzeln. Und in Städten, die nicht ganz zerstört wurden im Zweiten Weltkrieg, finde ich noch etwas von dem alten Deutschland. Von den Wurzeln, von dem, ich meine, Deutschland hat eine riesen lange Geschichte, Historie. In der Schweiz, wenn sie anfangen zu buddeln, dann kommt sie gleich zu den Pfahlbauern oder bei den Kelten und Römern raus. Und mit den Römern werden wir groß in Basel. Und ja, ich suchte etwas einfach, wo ich auch mehr Verwurzelung habe.
Sie sehen wahrscheinlich so mein Erstaunen, da sind Sie jetzt in Chemnitz natürlich an einer eher schwierigen Stelle, an einer Stadt, die im Zweiten Weltkrieg extrem zerstört worden ist.
Ja, wie gesagt, manche Engagements kommen auf einem Zug geflogen. Und es war auch alles Zufall und ich bin jetzt hier gelandet. Und ich habe auch lange gebraucht, bevor ich verstanden habe, weshalb ich hier bin. Und es ist eben die Kulturhauptstadt, über die Bewerbung, dass ich mich sehr mit der Stadtgeschichte auseinandergesetzt habe und natürlich den Ansatz, ob es jetzt nach Napoleon, als hier noch 10.000 Einwohner waren, dann diese ganze industrielle Entwicklung und so, was hier auch entstand. Darf auch nie vergessen, auch die Schweiz war ein armes Land. Ja, auch die Schweiz war nie so wohlhabend. Meine Großeltern, Urgroßeltern, die kommen alle aus dem Rheintal, also bevor der Rhein in den Bodensee fließt. Das waren keine reichen Menschen. Die lebten auch von ihrem Handwerk oder von der Hand in den Mund. Ja, über diesen Prozess und über die Rückschau und wie viel Kraft und Energie in dieser Stadt war, wie schnell die gewachsen ist, was hier alles entstanden ist, da habe ich mich sehr schnell wiedergefunden. Auch, wie gesagt, heute hatten wir gerade eine Einführung im Ballettsaal zu einem neuen Ballettabend. Es geht um einen Maler, über Caravaggio. Und dann bin ich auf weiße Kleidung, habe ich gesagt, wisst ihr, in Chemnitz hatten die das Bleichrecht. Das hat die Stadt reich gemacht. Weiße Kleidung durften nur spezielle Leute anziehen.
Ansonsten und wenn hatte ihr das man einfach auf dem, Naturgrau.
Ja, und wenn ihr das auf den Bildern anschaut, reflektiert nochmals auch bei Caravaggio, wieso jemand wirklich ein ganz weißes Leinen anhat.
Das war ein Schatz.
Ja, also das sind lauter Dinge, die mich interessieren und die natürlich automatisch wieder in den Tanz zurückfließen. Die Geschichten, die ich auf der Bühne erzähle oder wie ich auch den Tänzern versuche, das Leben in dieser Stadt mit anderen Augen aufzubereiten.
Das Zweite, was mich so ein bisschen verwundert hat in dem, was Sie bisher gesagt haben, war der klare Satz, ich brauche Wurzeln, Verwurzelung, haben Sie gesagt. Bei einem so unsteten Leben, unstet ist so negativ besetzt, bei einem so bewegten Leben, also auch örtlich bewegten Leben, wie Sie das geführt haben, hat mich das glatt verwundert, dass Sie sagen, ich brauche Verwurzelung. Sie ziehen umher, Sie gehören zum fahrenden Volk früher.
Ja, ja, das haben mir meine Großeltern, Urgroßeltern alle in die Wiege gelegt, weil keiner hat wirklich es zu Hause geblieben. Auf Vaterseite, ja, da kann ich bei den Schweizern nachgucken bis weiß nicht wann, bis ins tiefe Mittelalter, die kamen alle aus dem gleichen Dorf. Aber auf Mutterseite, die sind um die ganze Welt gereist, also da gibt's Familie ganz verstreut und alles. Und die Mütter haben uns nie gelernt, irgendwo zu Hause zu bleiben. Und deshalb suche ich nach Wurzeln. Und Wurzeln sind für mich einmal mein Schweizertum. Also ich bin Baslerin durch und durch, pflege das inzwischen. Früher bin ich immer angeeckt. Früher hat mich niemand verstanden mit meinem Schweizer Humor. Heute lebe ich den mit viel Satisfaktion. Und dann eben die Neugier, über den Tellerrand zu gucken, das andere zu sehen und dort manchmal auch wieder Verknüpfungen zu meinen Vorfahren zu finden, eben wie zum Beispiel mit der Industrie oder mit der Eisenbahn. Mein Urgroßvater war Ingenieur und der andere war Ingenieur für Petroleum und Mining und der erste war Ingenieur für Eisenbahn.
Da sind Sie ja in Chemnitz ganz prima aufgehoben. Und in der Hartmann-Fabrik gleich gar. Und jetzt fährt gerade noch eine Feuerwehr ringsrum, aber das hat glücklicherweise nichts mit uns zu tun. Wir zeichnen diesen Podcast heute in der Hartmann-Fabrik auf. Man hört es vielleicht auch ein bisschen, das Brabbeln ringsrum. Das ist das Besucherzentrum der Kulturhauptstadt. Mit Sabrina Sadowska sind wir hier, der Ballettdirektorin aus Chemnitz, einer ganz wichtigen Mitorganisatorin der Kulturhauptstadt, auch der Festivalorganisatorin von Tanz, Moderne Tanz in Chemnitz. Ein sehr übergreifendes Tanzfestival, müssen wir auch noch mal drüber reden. Ich würde aber gerne noch mal zu diesen Wurzeln und zu Chemnitz zurückkommen. Sie haben jetzt mehrfach gesagt, Sie sind Schweizerin. Man hört es auch ein bisschen. Ich finde es ja auch ganz süß, dass man inzwischen auch den Chemnitzer Einfluss hört, wenn Sie sprechen. Das ist eine sehr schöne Mischung. Fühlen Sie sich als Chemnitzerin mit Schweizer Pass oder als Schweizerin in Chemnitz?
Als Schweizerin in Chemnitz. Ja, also es wird immer so sein. Es gibt keine Stadt in Deutschland, die mich so eingenommen hat in meiner ganzen Odyssee, wo ich das umgedreht habe. Das hat es noch nicht gegeben.
Aber Sie sind jetzt schon länger in Chemnitz, als das für Tänzerinnen und Tänzer üblich ist. Gibt es was Ortsspezifisches, was Sie hier entdeckt haben, was man in Chemnitz machen kann? Oder eben ist einfach ein Nussknacker, der ist in Chemnitz genauso wie in Vorpommern oder in Wiesbaden oder in Basel?
Nee, also wenn ich ein Stück kreiere, kreiere ich es immer für meine Umgebung. Also ich versuche zu verstehen, in welcher Lage, Situation. Also ich bin sehr viel auch in der Stadt unterwegs, ich schaue mir die Leute an, ich bin sehr vernetzt, versuche mitzukriegen, was sind die Lebensrealitäten, in denen eine Bevölkerung steckt. Eine Bevölkerung, die ja auch die Steuern bezahlt, von denen ein Theater lebt sozusagen. Und versuche, etwas zu kreieren, was natürlich auch ein Anliegen von mir ist. Und als ich den Nussknacker für Chemnitz kreiert hatte, war es mir ein großes Anliegen, eine Brücke zur Vergangenheit zu schlagen. Eine Brücke in eine Vergangenheit, wo sehr vieles in Chemnitz passiert ist und ich das Gefühl hatte, dass die Chemnitzer davon entweder nicht mehr wissen oder nur unter vorgehaltener Hand was wissen oder es 40 Jahre lang verdrängen mussten. Und dort wollte ich wieder anknüpfen. Und wie gesagt, bei mir kommt Munk auf die Bühne 2019, hat gerade das Bild gemalt von den zwei Kindern der Familie Esche und finde es natürlich toll, dass jetzt diese Munk-Ausstellung in der Kunsthandsammlung da bin und immer das Gefühl habe, ich habe doch ein bisschen den Riecher schon vorausgehabt.
Ich glaube, diese Verbindung von Munk zu Chemnitz, die hatten ganz wenige Menschen überhaupt auf dem Plan. Auch hier in Sachsen, auch in Chemnitz nicht, dass das jetzt nicht einfach eine schicke Ausstellung für die Kulturhauptstadt ist, sondern dass das einfach hierher gehört. So.
Das kann ich nur befürworten. Das ist so und deshalb auch mit der Kulturhauptstadt, mit den ganzen Gesprächen im Vorfeld, die Vorbereitungen zum ersten, zweiten Bewerbungsbuch, haben mir diese Stadtgeschichte nochmals von einer ganz anderen Perspektive nahegebracht.
Warum wollten Sie dieses Riesenprojekt mitgestalten?
Ich hole mal ein bisschen aus. Ich bin ans Theater gegangen, 1985, in der echten Karl-Marx-Stadt, wo er geboren ist, in Trier. Und da war wirklich so, dass die Schauspieler uns noch sagen, naja, ihr seid ja hier zum Wegheiraten.
Als Tänzerin.
Weil ich gedacht habe, ihr habt doch eine Meise. Und ich wurde ja als Tänzerin mit Abitur auch oft belächelt oder manchmal auch gemobbt. Als Tänzerin musste man
einfach nur hüpfen.
Es tut mir leid, das war die Ansicht, dass man körperlich wohl begabt sein sollte und seinen Dienst auf der Bühne gut tut und gut tanzen, aber jetzt nichts hinterfragen und auf keinen Fall intellektuell sein. Und wie gesagt, ich komme auch aus diesem Umbruch, das ist heutzutage eine ganz andere Geschichte.
Ja. Viele der Tänzerinnen und Tänzer, die jetzt aktiv sind, haben Abitur.
Na, die haben sogar Bachelor und machen noch einen Master.
Ja.
Also ich war so ein bisschen ein Vorreiter aus der Zeit und habe im Laufe jetzt meiner letzten 40 Jahre, wo ich auf der Bühne bin, viele Entwicklungen mitgemacht. Und es war mir immer ein Anliegen, dass der Tanz ja auch gesellschaftlich einen ganz anderen Stellenwert kriegt. Also ich weiß, dass ich auch vom Schwiegervater meiner Schwester bei der Taufe meines Neffen nicht ernst genommen wurde als Tänzerin. Also das tat schon immer weh.
Seiden, also was Halbseidenes.
Ja, das tat auch immer weh, sobald man sagte, man ist Bühnentänzer und Tänzer, da in eine Schublade gesteckt wurde.
Und fahrendes Volk oder
ja,
sogar noch?
Ja, fahrendes Volk und noch eins tiefer.
Okay.
Und also Deutschland hat die Kultur der Hupfdohlen. Also bis zum Zweiten Weltkrieg muss man ja wissen, es waren Tanzgruppen. Selbst Stuttgart hatte 14 oder 12 Mitglieder Tanzgruppe. Und das ist auch das, was Marika Röck und Co., was man so immer vorgespiegelt kriegte. Die ganzen Operetten der 50er Jahre und sowas. Also das Ballett, dieses hohe Niveau, diese Wahnsinnsleistung, das entstand erst in den 50er Jahren. Und auch mit den 50er, 60er Jahren, dann auch mit den großen Choreografen, die in Deutschland Stuttgart Ballett oder Neumeier Hamburg Ballett und die wirklich Ballett als Gesamtkunstwerk auf die Bühne brachten. Das ist eben eine Nachkriegsentwicklung, auch für Deutschland.
In dieser Tradition haben Sie sich gesehen.
Genau, und ich fand es dann, fühlte mich sehr geehrt, dass ich angefragt wurde, im Programmrat mitzuwirken. mich interessiert alles, was über den Tellerrand hinaus geschieht. Und das Leben in der Sparte Ballett ist ja so arbeitsintensiv. Sie fangen um 10 Uhr an mit dem Training, davor gehen Sie ja schon um 9 Uhr sich aufwärmen, haben die Proben, die nächsten Proben, und abends versuchen Sie, sie möglichst zu erholen, um am nächsten Tag wieder fit zu sein. Da ist nicht viel Raum. Als Ballettdirektorin oder Ballettmeisterin ja auch nicht. Wir sind eine sehr arbeitsintensive Sparte. Wir machen das in 12 Jahren, was andere in 40 machen.
Was macht so einen Zeitdruck? Sie wussten das, dass Sie diesen Zeitdruck haben würden, als Sie sich dafür entschieden haben, es beruflich zu machen. Was andere eben in ihrem ganzen Leben mit ganz viel Erfahrung machen können, die haben einfach viel mehr Zeit, müssen Sie. Sie haben jetzt 12 Jahre gesagt, ich hätte vielleicht 20 gesagt, aber eben, Sie wissen das besser, eben in einer sehr kurzen Zeit alles erledigt haben. Ich kann mir vorstellen, mit so einem Zeitdruck arbeitet sich es doch gar nicht gut. Oder für Sie gerade?
Naja, vergleichen Sie, ein Tänzer geht mit 18 auf die Bühne, muss also neben der Schulausbildung auch seine Ausbildung fertig haben. Das ist ja schon mal eine unglaubliche Leistung. Mit 18 fragen Sie viele Schauspieler und Sänger, ob sie dann schon bühnenreif waren. Nein. So, also wir fangen viel früher an.
Sie haben mit 14, glaube ich, schon den ersten Unterricht gegeben.
Ja, gut, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das kommt immer aus einer Zeit, wo man 8 Schuljahre hatte.
Ja.
Und nach 8 Schuljahren in die volle Ausbildung ging. Und ich hatte noch 4 Jahre länger Schule zu machen. Aber meine Lehrerin sagte immer, na, wir wissen ja nicht, ob ihr einen Job als Tänzer kriegt Ende des Tages, aber wenn ihr unterrichten könnt, könnt ihr euch immer selber auch versorgen. Und das war auch für die Zeit der 70er Jahre, 60er, 70er, war das schon sehr fortschrittlich.
Aber wie waren bei diesem Zeitdruck der Tänzerin, wie man da arbeiten kann?
Ich denke, der Zeitdruck entsteht nur, wenn es eine Unsicherheit am Theater gibt. Wenn man sagt, okay, das ist nicht das, was ich machen will, ich muss einen neuen Job finden, ich muss einen anderen Choreograf, das ist nicht die Richtung. Oder wenn ein Choreograf einem nicht den Platz gibt, den man sucht. Oder wenn man sagt, okay, ich muss ganz schnell, also in einem großen Ensemble, wo es 60 oder 80 Tänzer gibt, da muss man schnell nach vorne kommen, sonst bleibt man immer in der dritten Reihe. Aber man findet, es kommt darauf an, auch was sie tanzen, wie sie tanzen, welche Richtung sie tanzen. Vielleicht finden sie auch einen Choreografen, bei dem fühlen sie sich wohl. Und sie haben das Vertrauen, dass er oder sie sie so fördert und fordert, dass sie von Stufe zu Stufe weitergehen. Das hat Krenko gemacht, das hat Neumeier gemacht. Es gibt Choreografen, die das, oder Choreografinnen, die das machen. Das ist eben jede Karriere ist ein einzigartiges Exempel.
Wenn Sie jetzt nach 40 Bühnenjahren zurückgucken auf diese Entscheidung, von der Sie gesprochen haben, auf der Abiturfahrt in Frankreich, ich werde Tänzerin und nicht Gitarristin und nicht Biochemikerin, sondern eben Bühnentänzerin, hat der Beruf das erfüllt, was Sie sich damals vorgestellt haben?
Auf alle Fälle ja. Also ich habe es nicht geschafft, nach Kopenhagen zu kommen. Das war mein großer Traum, ans Königlich Dänische Ballett zu kommen. Ich hatte über 6 Jahre verteilt Stipendien, um dort auch einen Bonneville-Stil zu lernen.
Hm. Aber warum wollten Sie gerade dahin? Was ist das Besondere?
Das Besondere ist, dass ich dort in den 80er Jahren eben einen Führungsstil gefunden habe, der sehr demokratisch war. Ich habe zum ersten Mal eine Art angstbefreite Ensemblearbeit erfahren. Ich komme ja noch aus dem alten System, aus dem Kalten Krieg, wo im Tanzen viel mit Angst, also man hatte Angst vor dem Lehrer, man hatte Angst davor, man hatte Angst zu scheitern, also immer diese Angst zu scheitern oder nicht gesehen zu werden. Ja, also eine große Kompanie, da wurden die ersten Solisten wurden korrigiert, ein Corps de Ballet wurde nie korrigiert. Außer man wurde schon auserwählt, um weiterzukommen. Hierarchie war eben so wie im Militär.
Und das war in Dänemark anders?
In Dänemark war es anders. Erstens war es sehr familiär. Entschuldigung. Es gab ganz, ganz lange, bis in die 80er Jahre, konnte man dort ins Ensemble nur rein, wenn man die Ausbildung an der Royal Danish School gemacht hat. Also man kannte schon, man hatte auch bis 16 dann die Ausbildung und 2 Jahre quasi die Lehre, the Apprentice mit der Company, und man war von Kind an schon mit eingebunden in Vorstellungen und sowas. Also es war schon ein großer Familienbetrieb. In Dänemark hatten schon seit dem 19. Jahrhundert Tänzer gesellschaftlich eine hohe Stellung. Also nicht so wie in der Pariser Oper, wo sie im Foyer de la Danse für den Jockey Club zur Verfügung standen, sondern in Dänemark war ein Tänzer immer eine sehr hoch angesehene Persönlichkeit. Und dieser Geist, dieser Arbeitsgeist, das hat mir enorm gefallen. Das war für mich auch ein großes Vorbild dann später auch.
Ist das so eine Balletttradition, die Sie auch eben implementieren oder mitgenommen haben in Ihre jetzt Arbeit als Ballettdirektorin?
Ja, also ich habe mich intensiv mit Bonneville beschäftigt. Sehr schwer zu tanzen. Es ist die alte französische Schule. Es ist die alte französische Schule, die damals der Meister Petipa, die Franzosen, die nach Russland gingen, die nach St. Petersburg oder auch ans Bolschoi gingen, die diese Schule mitgebracht haben. Und aus der, zusammen mit der italienischen Schule und dann später das, was sich Vaganova oder russische Schule nennt, daraus entwickelt hat. Aber es ist die Basis. Ja. Und die Art und Weise, wie dieser Herr Bonneville dann auch in Dänemark Ballette kreiert hat fürs Volk, wo das Bürgertum, das dänische Bürgertum sich die anschaute und auch eigentlich mit der Zeit alles kannte. Und es war... Der hatte einfach ein gutes Händchen dafür gehabt, wie er auch fast im Vaudeville-Stil mehr humoristische Ballette, weniger dramatische Ballette auf die Bühne brachte.
Sie haben von dem Druck schon erzählt, den Sie als Tänzerin hatten, den Tänzerinnen und Tänzer immer haben, der auch in der Tanzhistorie mit drinsteckt, dann der Zeitdruck. Und dann kommt noch, wenn ich mir das richtig vorstelle, so diese Flüchtigkeit dazu, diese großen Bühnenmomente, die großen Emotionen, die kann man ja nicht festhalten. Die entstehen an einem Abend und man muss jeden Abend immer wieder dafür kämpfen. Stelle ich mir enorm anstrengend vor. Und vielleicht auch ein bisschen enttäuschend.
Nein.
Weil das, nichts bleibt.
Nee, aber das war die Entscheidung. Da muss ich konsequent sein, sonst wäre ich Biochemiker geworden. Ja? Nee, das war die Entscheidung habe ich im vollen Bewusstsein getroffen. Dass nichts bleibt, dass alles flüchtig ist, dass ich es schaffen muss, in der Vorstellung bei jemandem den Eindruck hinterlassen. Dass er noch sagt, ich kann mich erinnern, damals habe ich das und das und das hat mich bewegt. Und dass ich diese Herausforderung als höhere Herausforderung gesehen habe, wie was anderes.
Es ist ja auch eine Riesenherausforderung, auch emotional eine Riesenherausforderung, das auszuhalten, dass es eben nicht bleibt, sondern dass man jeden Abend wieder neu auf der Bühne steht.
Ja, aber es gibt jemanden, der hat mal gesagt, was man loslässt, kommt zu einem zurück.
Spüren Sie das?
Ja. Ja. Man muss ein Marathonläufer sein. Also man muss nie die schnellen Erfolg, die schnellen Ergebnisse, sondern man muss Zeit, so wie beim superguten Wein, er braucht Zeit zum Reifen, so für alles. Und auch beim Künstler, dass er das heutzutage ist, ja alles viel zu schnelllebig. Man muss einem Menschen Zeit lassen. Es gibt manche, die reifen früh, es gibt andere, die reifen spät. Und ohne Erfahrung, ohne dass man was erlebt hat, Höhen und Tiefen, hat man auf der Bühne auch nichts zu erzählen.
Wie gehen Sie mit diesem, ich stelle es mir als Konflikt vor, um dass Sie stehen jetzt nicht mehr auf der Bühne. Ich gehe davon aus, dass auch Sie manchmal noch, ja, Sie haben selbst getanzt von nicht allzu langer Zeit, die Mutter bei Romeo und Julia.
Lady Capulet, ja.
Worauf ich hinaus wollte, war, man wird ja mit dem Alter irgendwie wenigstens lebensklüger, meistens jedenfalls. Ich gehe davon aus, dass das bei Ihnen auch so ist. Wir sind eines Alters, wir können darüber sprechen. Und Sie können es aber nicht mehr wie eine junge Tänzerin auf der Bühne ausdrücken. Das stelle ich mir als Konflikt vor.
Sorry, von was reden wir jetzt?
Oh, soll ich es zurücknehmen?
Nein. Das verlangt ja auch keiner. Der möchte doch nicht sehen, dass ich 32 Pirouetten drehe. Dafür sind die Jungen da.
Ja.
Ich bringe doch ganz andere Werte auf die Bühne. Und das ist das Schöne. Also diese Ergänzung, wir sehen das sogar, wenn die 17-Jährigen, 18-Jährigen kommen, die dann noch eben wie der junge Hund, der 5-mal im Kreis rennt und 6-mal und der erfahrene Hund, der geht nur gerade zu. Das ist selbst bei unseren Tänzern, also solche, die schon 15 Jahre oder 18 Jahre auf dem Buckel haben, die schauen sich die Jungen an und lächeln. Aber die gehen einmal auf die Bühne und das stimmt. Ich sehe das auch beim Choreografieren, junge Tänzer, muss man verschiedene Worte, verschiedene Sätze, bis man das finden, dass sie verstanden haben, in welche Richtung es geht. Beim erfahrenen Tänzer sagen sie das und das und das und er kreiert daraus schon und sie können da gleich weitermachen. Und
Charisma, Ausstrahlung.
Wenn ich auf die Bühne gehe, geht es doch nicht darum, dass ich meine Beine hinten bis zum Kopf kriege und vorne auch. Also im Ballettsaal kann man das ja noch manchmal machen. Ein bisschen angeben kann man schon, aber das ist doch nicht der Wettbewerb. Ich stelle mich doch nicht in Konkurrenz zu meinen Tänzern. Das ist doch Quatsch. Ich habe eine Lebenserfahrung und ich gehe mit einer anderen Lebenserfahrung auf der Bühne. Und manche Dinge kann ich noch, ja.
Und Sie haben eine große Präsenz.
Und ich finde es auch schön, mit meinen Tänzern dann zu interagieren. Und ich weiß, dass die eine Julia sehr gerne mit mir als Mutter tanzt. Und das ist schön.
Wie fühlt sich das an, in so einem Ballett wirklich eine Rolle zu spielen? Nachdem Sie ja eine ganze Zeit nur, was heißt nur, aber eben als Ballettmeisterin, als Ballettbetriebsdirektorin, als Ballettdirektorin gearbeitet haben.
Ich gebe ja ehrlich zu, ich hab 20 Jahre nicht mehr auf der Bühne gestanden. Und der Choreograf hat 2-mal mich versucht zu überreden, hier als Lady Capulet wieder auf die Bühne zu gehen. Und ich bin dann auf die Bühne gegangen und auch, ich habe ja immer wieder Pausen, 1 Jahr oder 2 Jahre, wenn Rom und Julien nicht kommt oder Nase blau, wo ich auch eine Rolle hatte. Und dann gehe ich auf die Bühne und denke, Mist, lass dich jetzt nicht verführen, dass du dir einbildest, du kannst das jeden Monat machen. Es ist schon toll. Man geht da raus und für mich ist es, wie wenn ich nie aufgehört hätte. Es ist ein Gift. Es ist wirklich ein Gift. Aber ich genieße das jetzt enorm. Aber ich weiß auch, dass mein Körper dann auch sagt am nächsten Tag, bitte nicht mehr, so weit und nicht weiter.
Aber gut, wenn wir jetzt dabei sind, traue ich mich jetzt auch das zu fragen. Ich hatte so das Gefühl, wie Sie hier auf das Podium gegangen sind, der scheint kein Knochenweh zu tun.
Nö, tut er auch nicht. Dafür sorge ich aber auch. ich trainiere nur so in Maßen, dass ich es immer mit sehr viel Verstand tue. Aber sehr viel Disziplin.
Da sind wir bei so einem Thema, das Sie ja offenkundig auch sehr bewegt. Sie haben die Stiftung Tanz gegründet, die sich darum kümmert, dass junge Tänzerinnen und Tänzer nach ihrer aktiven Bühnentanzkarriere ein zweites Leben, ein anderes Leben finden. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie diesen Umschwung geschafft?
Dadurch, dass ich von Anfang an nicht das hochtalentierte Ballettelfchen war. Also ich war nie in meiner Ausbildungsklasse, war ich das hässliche Entlein. Und ich war halt immer da. Und da waren andere, die wurden...
Hatten einen starken Willen.
Ja, Sabrina ist zuverlässig und ist halt immer da. Die anderen waren, ich hatte ja eine Kommilitonin, die war wunderschön, die hatten einen bengalischen Vater, die hatte Linien und so, die konnten hinten das Bein hochnehmen, das war immer mein Schwachpunkt. Ich habe zu kleine Füße, ich wackelte durch die Gegend, konnte gut drehen, gut springen. Und die anderen, also sie wollten alle immer bevorzugt, aber Sabrina war halt immer da. Und am Ende habe ich es geschafft und die anderen sind alle ausgestiegen zwischendrin. Und dieses Bewusstsein, dass ich halt eben nicht die große prima Ballerina bin, dass ich nicht hier alle von meinem Charme um den Finger wickle, wenn ich komme, habe mich von Anfang an schon durch das Abitur, ich habe Tanznotenschrift gelernt. Das ist Spanisch, Tanznotenschrift. Ich habe das mit meiner Ausbildung gemacht, um zu sagen, okay, wenn mir ein Unfall passiert, kann ich am Theater bleiben, weil dann kann ich als Choreologin arbeiten. Das habe ich von vornherein. Und,
das ist die Verschriftlichung von Choreografien.
Genau. Ja, also es gibt zwei. Es gibt für die Moderne, gibt es Laban und Spanisch Dance Notation, kann man in London studieren. Stuttgart hat eine Choreologin. Ich glaube, Head National hat eine, Oslo hat eine, ich weiß, dass Neumeier sogar eine Zeit lang zwei hatten und so weiter. Also das war so immer meine Versicherung, falls ich, aber gut, das sind die Gedanken einer 15-, 16-, 20-Jährigen, 25-Jährigen. Inzwischen ist natürlich vieles passiert. Ich habe nochmals ein Diplom gemacht mit Theater- und Musikmanagement an der LMU in München, das ist ein begleitendes Studium gewesen, und also berufsbegleitend. Und ich wollte auch mal weg vom Theater.
Es gab auch Krisen. So wie sich Ihre Biografie liest, klingt das immer so super straight. Und sie hat nie was anderes gemacht.
Nein. Die hat, als ich Ballettmeisterin wurde, gedacht, okay, wieso nicht umsatteln? Ich habe mich an der Ernst-Busch-Schule für Regie beworben. Die haben mir aber nicht zugetraut, dass ich mich in ein Team einordnen kann und so weiter und so fort. Auf jeden Fall wurde ich abgelehnt. Dann habe ich mich 3 Jahre lang, hatte ich große Krise, als ich in Vorpommern war. Ich wollte weg vom Theater.
Warum?
Irgendwann habe ich gedacht, guck mal, die nachfolgende Generation, die kann so viel mehr machen. Es gibt so viel mehr Studiengänge und so weiter. Meine Schwester ist bei der Weltbank, die macht so viele Dinge, bewegt so vieles. Und in Mecklenburg-Vorpommern war ich ein bisschen verzweifelt. Also Vorpommern auch so, wie wir als Künstler immer das Damoklesschwert, immer kurz vor dem wieder fusionieren und wieder, also was einem Künstler dort angetan wurde, wünsche ich keinem.
Und Ballett ist ja dann immer ganz schnell das Erste, was gestrichen wird.
Ja, aber hallo. Und aber auch, wie mit den Künstlern umgegangen wird. Und selbst ein Ministerium hat mir jemand aus dem Ministerium gesagt, sie versteht nicht, weshalb Künstler immer weniger wert sind, wie auch Werftarbeiter oder wer auch immer. Und ich habe einfach alles versucht. Ich wollte bei der Schweizer Botschaft vielleicht als Kulturattaché. Ich habe versucht, an ein Konservatorium zu gehen. Ich habe versucht, nochmals zu studieren, alles Mögliche. Ja, und dann hat es mich nach Chemnitz katapultiert.
Das war eher Zufall dann?
Ja, ja. Der Kollege rief an, und zwar am 3. Oktober, und sagte, pass auf, es ist noch streng geheim, ich gehe nach Chemnitz, willst du mitkommen? Ich brauche jemanden, der organisiert.
Sie damals als Ballettmeisterin.
Und stellvertretende Ballettdirektorin
damals. Ja. Da trinken wir noch einen Schluck auf Chemnitz in der Hartmann-Fabrik mit Sabrina Sadowska. Das haben Sie vorhin gesagt, Sie sind die Schweizerin in Chemnitz. Ja, schon eine ganze Zeit. Gibt es Dinge, die hier besonders gut laufen und andere Dinge, die nicht so gut laufen? Im Vergleich zu anderen Orten? Ich will darauf hinaus, macht die Geschichte der Stadt was mit dem Repertoire und mit dem, was Sie hier tun können? Sie müssen ja auch gucken, guckt sich jemand das Ballett, was ich hier machen will, an? Und wenn Sie 5 Inszenierungen gemacht hätten, die keiner sehen will, wäre es auch vorbei. Ist nicht passiert.
Ja, aber das ist selbstverständlich. Also das ist unser Leben, das ist auch unser Risiko. Also es braucht 2 für Tango. Also ich bin hierher gekommen und habe ein super tolles Opernhaus, also städtische Theater gefunden. Ja, auch einen guten Ruf genießen. Sehr familiär. Aber das Ballett war in keiner guten Situation. Mir wurde oft gesagt, na ja, es hat es immer schwer gehabt, der Tanz. Ich habe auch gesehen, dass es bis nach dem Zweiten Weltkrieg auch nie wirklich ein Ensemble hier, ein festes Ensemble gab. Es gab immer temporär Tänzer, die dazu verpflichtet wurden, für ob Oper oder es gab auch Gastspiele von berühmten Tänzern und sowas, aber so eine Ensemble-Tradition musste hier aufgebaut werden. Und ja, das Ballett hatte hier seinen eigenen Weg. Und ich habe dann einfach versucht, ein Repertoire zu machen, was, wir müssen ja auch immer an drei Generationen denken. Ja, wir brauchen den Nachwuchs, dass die überhaupt Mut haben, mal in eine Ballettvorstellung zu gehen. Wir brauchen auch, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, Ballett steht immer so ein bisschen im Verruf, dass es mehr für Damen ist, also dass wir ein mehr weibliches Publikum haben, das ich nicht sagen würde. Also man muss Vertrauen aufbauen, dass man da reingehen kann, dass man es versteht, dass es nicht etwas ist, also wo man mitgeht, was ja kein Wort und keinen Text gibt. Und das muss ganz, ganz langsam aufbauen.
Man muss natürlich bereit sein, sich emotional ansprechen zu lassen.
Das ist richtig, das habe ich immer zwei.
Das sollte man fürs Theater aber auch, aber da kann man sich natürlich wegducken und sagen, ich verstehe den Text ganz gut.
Ja, das, mir geht es auch darum, wir sind ja nicht solche, die jetzt interpretieren, dass wir sagen, okay, wir haben eine Mission und man muss das so und so verstehen oder so und so. Im Gegenteil, ich finde das ja mit dieser wortlosen Kunst wunderbar, dass wir die eigene Biografie anklipsen. Weil jeder interpretiert oder bringt das in eine Vorstellung rein, was er erlebt hat, was er kennt, emotional. Oder es animiert jemanden zum Denken. Und das finde ich ja das Schöne am Ganzen. Und wir machen ja alles Mögliche. Wir machen Geschichten, dass die Oma auch mit dem Enkelkind reingehen kann, ohne dass sie Angst hat, dass jetzt ihr Stück, was sie früher in ihrer Kindheit mal gesehen hat, so auf den Kopf gestellt ist, dass sie es nicht versteht. Aber wir haben auch junge Choreografen, die unglaublich, ich sag jetzt mal, um das Wort zu nutzen, geiles Zeugs machen, die tolle Sachen, wo unsere Tänzer auch total drin aufgehen. Manchmal ist es physisch fast zu viel. Wenn ich an Kaleidoskop denke, was wirklich eine Riesenherausforderung war. Ja. Aber was eben den Zeitgeist wiedergibt. Wir haben ja auch verschiedene Generationen auf der Bühne, auch an Tänzern.
Ja. Und Sie versuchen ja auch jenseits der Bühne verschiedene Generationen einzubeziehen. Es gibt die Silbertanzgruppe, Sie machen Projekte mit Kindern und mit Schülern. Da kann es ja kein professioneller Anspruch sein. Was ist der Anspruch für all diese Dinge, die Sie in die Stadt hinein machen, die nicht auf der Bühne zwingend stattfinden sollen?
Mein Anspruch ist, dass jeder sich bewegen kann und jeder Lust und auch eine gewisse Erfüllung in Bewegung findet. Also Bewegung kann so vielfältig sein. Kindern, also wenn ich in eine Schule gehe, vor allem wenn die schon etwas älter sind, sage ich immer, wisst ihr, wenn ihr einen Job wollt, dann sind es nicht die Noten alleine. Es ist der Weg von der Tür bis zum Stuhl ist schon mal 50%. Dann kommen noch die ganzen Soft Skills. Man guckt heutzutage, ein Personalleiter guckt, was hast du sonst noch? Bist du ein Teamplayer? Hast du Sport gemacht? Bist du beweglich? Also beweglich auch in dem Sinn, dass du mobil bist. Was bringst du für Eigenschaften als Mensch mit? Und dementsprechend sind meine Schultanzprojekte auch auf das Leben ausgerichtet. In einer Gruppe gibt es immer alles und dafür liebe ich Shakespeare. Es gibt den Streber, es gibt den faulen Kerl, es gibt den, der alle übers Ohr hat, es gibt den Kaspar, es gibt der immer zu scheu, der sich nichts zutraut. All diese Menschen brauchen wir, um ein Stück zu machen. Wir können nicht plötzlich nur Streber haben.
Ja. Wäre sehr langweilig.
Wenn man ein schwarzes Schaf aus einer Gruppe ersetzt, kommt ein anderes schwarzes Schaf auf diese Stelle. Um Jugendlichen und Kindern klarzumachen, das Schöne ist, dass jeder anders ist. Und mit diesen Eigenschaften können wir ein tolles Stück machen, wo jeder glänzt. Natürlich gebe ich dem Streber auch so eine Streberrolle. Da kann er sich voll austoben. Oder der Klassenkasper ist, der kriegt eine Klassenkasper-Rolle und da kann er mal richtig vom Leder. Aber ich habe gemerkt, das Spielen und auch sich mal körperlich in der Gruppe zu bewegen und im Kollektiv versuchen, was zusammenzutun, das sind solche Eigenschaften, die sind so dringend notwendig. Und Koordination. Koordination, ich meine, wir haben hier eine unheimliche Anforderung an die Entwicklung, neuralgische Entwicklung von unserem Gehirn, auch für Kinder. Und dazu braucht es die Koordination und das Austoben und Bewegung. Wenn wir nicht anfangen, uns zu koordinieren, dann kriegen wir auch die Entwicklung des Gehirns nicht mehr dahin, wo wir sie brauchen, auch um morgen die Gesellschaft nach vorne zu bringen.
Was meinten Sie, als Sie angefangen haben, als ganz junge Frau oder als Kind zu tanzen, tanzen besser ausdrücken zu können als erzählen zum Beispiel oder mit der Gitarre?
Ach, es wohnen so viele Seelen in meiner Brust. Ich fand keine Worte für die ganzen Gefühle und für den ganzen, alles, was da in mir drin schwebte. Und ich fand den Frieden immer nur, wenn ich den Körper mit der Musik verknüpfte.
Ist das das, was Sie dann auch versuchen weiterzugeben an ältere Menschen oder ganz junge Menschen?
Na, ich glaube, das ist individuell. Also ich will ja keine Kopie von mir haben, sondern ich merke einfach, dass... Das fing ja damit an, dass eine Mutter oder zwei Mütter zu mir kamen und sagte, ja, unsere Kinder sind ja in der Opernballschule, wir möchten aber auch mal. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich mal eine Mutti-Klasse. So, also ich träume immer noch von der Papa-Klasse. Ich habe es noch nicht geschafft, es sind zwar schon zwei, drei Herren dabei, aber ich habe noch nicht geschafft, eine Vaterklasse auf die Beine zu stellen. Das ist einfach historisch vielleicht auch so. Aber vielleicht gibt es das irgendwann. Und wir merken, wir können uns vor Anfragen nicht retten. Wir haben inzwischen auch 60-jährige Mütter, die mit ihren 40-jährigen Töchtern zum Ballett kommen.
Aber keine Väter?
Nee, das sind wir noch nicht dazu gekommen. Mhm. Ich träume auch davon, dass wir irgendwann mal eine Papa-Klasse haben, dass Papa und Tochter zusammen ins Ballett gehen.
Wäre was. Tja, ich überlege gerade, ob ich mich trauen würde.
Es hat mit dem Trauen zu tun.
Es hat, glaube ich, vor allen Dingen was mit dem Trauen zu tun. Warum sollen Frauen besser tanzen als ich?
Naja, ich finde einfach, es geht doch nicht darum, gehe ich wieder zurück auf die 60er, 50er Jahre, da ging es immer um diese Leistung, dass man einem Ideal nacheiferte. Heute geht es nur darum, dass du dich bewegst und guck mal, wie du das hinkriegst und dein Kind lernt dann von dir, wie du das hinkriegst. Das ist das Schönste, was ein Kind machen kann. Kinder leben die ersten, sagen wir mal, die ersten 8 Jahre copy and paste.
Ja,
also ja. Sie sind dann immer erstaunt, woher hat er das und so, aber ein Kind ist Copy and Paste, dafür ist das Gehirn angelegt. Und es ist ein schöner Spiegel auch zu dem, was man selber ist. Und alles, was Sie mit Ihrem Kind zusammen erleben, das geben Sie ihm mit in den Rucksack für den Lebensweg. Alles, was Sie zusammen oder wo Sie auch mal gescheitert sind, wenn ein Kind sieht, aha, mein Papa schafft das nicht, aber er hat dann so oft geübt und dann hat er es doch geschafft. Und wieso wollen Sie einem Kind ständig erklären, was es alles tun soll, wenn es immer nur den Vater als fertig empfindet, unerreichbar?
Was hat diese Empfindung, von der Sie vorhin so sehr offen erzählt haben, dass Sie während des Studiums und auch später immer wieder das Gefühl hatten, die anderen sind besser als ich, die kriegen das Bein hinten anders hoch, die stehen sicherer, oder das waren so Beispiele, die Sie gebracht haben. Was hat dieses Gefühl mit Ihnen gemacht? Sie haben sich ja dann offenbar nicht entmutigen lassen davon. Das ist ja auch eine wichtige Fähigkeit zu sehen, okay, die kriegt das Bein vielleicht wirklich höher als ich nach hinten. Aber meine Qualitäten sind trotzdem wertvoll.
Ja, ich hatte das Bein vorne am höchsten.
Okay.
Nee, ich habe dann auf meine, das, was ich konnte, das war meins. Und das andere wusste ich, muss ich halt immer wieder dran üben. Und das ist heute noch so. Also hinten kriege ich das Bein immer noch nicht so. Und ich habe gedacht, ich kann mich jetzt 20 Jahre davon drücken, bis ich gemerkt habe, nee, die Dehnung muss sein, sonst mit dem Kopf, der so nach vorne biegt, auch immer mit dem Computer und alles, das ist viel zu viel Belastung für die Rückenmuskulatur. Ich muss meine Disziplin halten und die Dehnung nach hinten, so wie es geht, durchführen.
Aber es hat Sie nicht verbittern lassen?
Nee, auf keinen Fall. Ich bin auch nicht der Typ. Ich habe immer, das war schon überall so, ich habe immer versucht, wo ist meine Nische? Wo passe ich rein mit all meinen Besonderheiten oder wo ich anders bin wie die anderen? Ich war ja von vornherein ein Alien. Ich war nicht an einer großen Hochschule. Ich kam aus einer privaten Ballettschule, also aus der Tradition von früher. Ja, die 60er Jahre waren noch so, da gab es keine staatlichen Hochschulen und sowas, also nicht im Westen. Die wurden dann erst peu à peu gegründet. Und ich suchte Dinge anders. Ich versuchte auch, weil ich ja unterrichtete, auch selber herauszufinden, wie schaffe ich das besser. Ich habe mir auch Lehrer, Meister gesucht, um einfach mehr zu wissen, um mit dem Mehrwissen auch besser in meiner Technik umzugehen und so weiter.
Wenn man Ihnen zuhört, hat man an vielen Stellen das Gefühl, Sie wollen nicht einfach nur tanzen, sondern Sie wollen schon auch ein bisschen die Welt verändern, in die Gesellschaft wirken.
Verändern würde ich nicht sagen, weil zu viele Leute das schon versucht haben,
ja,
und gescheitert sind.
Also die das wollten, waren auch meistens nicht die, die dann...
Ich will was mitbringen. Ich will was beisteuern, was mitbringen, sodass das Bouquet reichhaltiger wird. Und was man daraus macht, das ist jedem selber überlassen.
Ist das Festival Tanz, moderne Tanz, was ja Ihr Baby ist in Chemnitz, neben Ihrem Job als Ballettdirektorin hier, ist das so ein Stück dessen fürs Bouquet?
Auf jeden Fall.
Da wird ja ganz anders getanzt als eben auf der Bühne.
Ja, nee, aber das gehört dazu. Das ist auch die Sensibilisierung. Ich war so ein bisschen erschrocken, als ich nach Chemnitz kam, Stadt der Moderne. Dann wurde das Jahr der Moderne im Bau und Kunst ja gefeiert und so. Und es gibt nicht wirklich einen zeitgenössischen Tanz hier. Ich dachte also, Hellerau ist 70 Kilometer von hier, das ist die Wiege vom neuen deutschen Tanz. Mary Wigman, Palooka, Jeanne d'Arcos, Laban, das waren die Grundlage für den zeitgenössischen Tanz heutzutage. Und 70 Kilometer weiter ist man noch irgendwie in der Steinzeit. Dann habe ich mit dem Hintergedanken, das kann ich ja mal sagen, Tanz, Ausrufezeichen, moderne, also für die Stadt Chemnitz, Tanz, Ausrufezeichen, das Festival ins Leben geholt. Ich sagte, wir haben 12 Partnerstädte damals. Lass uns doch mal gucken, was die alles uns, mit was können die uns bereichern. Und so habe ich versucht, den Tanz in den öffentlichen Raum zu tun und einfach diese Stadt nochmals mit einem Erbe zu bereichern, was hier in der Umgebung entstanden ist ursprünglich. Und wozu es noch keine Brücke gab.
Und jetzt ist das Festival ja ein wichtiger Teil des Kulturkalenders in Chemnitz, nicht nur während des Kulturhauptstadtjahres. Wenn wir jetzt auf dieses besondere Jahr schauen, wie hat die Kulturhauptstadt die Stadt verändert?
Also die Kulturhauptstadt ist ein Geschenk. Dass wir diesen Titel geholt haben, ich werde diesen Moment nie vergessen. Nach dieser ganzen Anspannung, und es ist Chemnitz, echt, das war ein Moment der absoluten Glückseligkeit. Und dann kam natürlich das Aufwachen wie nach einem Rausch am nächsten Tag oder ja, ein
Man
paar
muss
Monate,
es auch machen.
Der absoluten Überforderung, des auch Verstehens, was ist das für ein Prozess von Capacity Building dann zum künstlerischen Ausführung und so. Es war ja sehr, sehr lange, ach, das wird nichts und aus dem nichts. Und es gab ja immer nur zu meckern, habe ich heute im Radio nochmals gehört, dass ein junger Mensch sagte, Deutschland pflegt einfach seine Meckerpolitik zu viel. Man müsste doch ab und zu in ein anderes Land gehen. Das, was alles jetzt entstanden ist und auch, wie es braucht Zeit. Und ich habe auch in den ganzen Prozess immer gesagt, wir machen es für die nächste Generation. Wir legen Grundsteine für eine Entwicklung für die nächste Generation.
Auch mit dem Kulturhauptstadtjahr?
Ja, also das ist meine Auffassung, meine private Auffassung.
Ja.
Und es ist vieles entstanden. Viele haben plötzlich Chemnitz jetzt auf dem Schirm, kommen nach Chemnitz, sind interessiert, sind auch begeistert, was sie sehen. Also kommen vielleicht mit Vorurteilen und so. Es hat sich doch vieles getan. Und es gibt noch viel zu tun, also so ist es ja nicht. Und wir hoffen, dass wir diesen Schwung mitnehmen und dass man auch mehr Selbstbewusstsein auch in der Verwaltung, in der Politik zu dieser Stadt hat und sich dieses Selbstbewusstsein nicht mehr wegnehmen nimmt. Im Gegenteil, Mut hat dazu. Dass uns das jetzt mal einen Mut gibt, auch für Investitionen oder für Dinge zu sagen, es gibt einen Weg. Klar, es gibt immer die Haushaltsdebatten, die hört man überall, es ist in allen Ländern so und so weiter und so fort. Aber es gibt immer ein David und ein Goliath. Es gibt immer das, was ich nicht gedacht habe oder was ich nicht gesehen habe. Was plötzlich am nächsten Tag, wenn ich aufwache, kommt mir das in den Sinn und sage, oh, das ist der Weg oder die Lösung. Oder ich habe das jeden Tag im Ballettsaal. Manchmal fällt mir etwas ein, worauf ich zwei Tage vorher nicht drauf gekommen wäre. Und ich glaube, das müssen wir uns jetzt wirklich nehmen und jeder Einzelne hier in Chemnitz stolz sein, was draus machen, junge Leute nach Chemnitz zu holen, sie zu überzeugen, dass es sich auch lohnt, hier zu wohnen, hier Kinder zu kriegen. Also wir haben viele Tänzer, die bleiben jetzt inzwischen hier, haben Familie und ja, ich finde das schön.
Schön. Sie haben also offenkundig auch keine Sorge vor dem Kater nach der Party, im Bilde gesprochen.
Den kann es ja auch geben. Es gibt kein Glück ohne Tief. Also es ist nur immer, was man draus macht, was man zulässt. Ich war acht oder neun Jahre mit der Primarschule. Wir haben ja das große Münster in Basel. Und da gibt es die Gallespforte und das ist das Glücksrad. Und da heißt es einfach, da sieht man oben den König, unten den Bettler. Fallen ist keine Schande. Man sollte nur nicht liegen bleiben. Und das hat mich ein Leben lang begleitet. Auch der König fällt, aber man kann wieder hochkommen. Und das gehört zu einem Leben dazu.
Das Leben besteht auch aus Alltag. Können Sie uns ein bisschen Alltag beschreiben, eben als Ballettdirektorin? Wie funktioniert das? Ich habe wenig Vorstellungen und ich glaube, wenn man nicht im Geschäft ist, weiß man nicht. Was macht die da eigentlich als Ballettdirektorin? Sie haben gesagt, Sie sind immer auch im Ballettsaal. Sie sind nicht nur die Organisatoren, sondern Sie sind auch im Ballettsaal offenkundig.
Also Sie können jetzt den Alltag der Sabrina Sadowska haben.
Ja, um den geht's mir.
Der ist etwas anders wie der von anderen. Also man muss prinzipiell wissen, dass wir in den 9 Bundesländern durch die ganzen Ost-West-Angleichung, den ganzen Prozess der ersten 20 Jahre, um überhaupt auf ein 100% Lohnniveau zu kommen und jetzt nach wie vor, wir sind immer an der Personaluntergrenze. Ja, es wurden so viele Leute. Und das ist natürlich auch so in meiner Ballettdirektion. Ich habe 4 Jahre lang die Kompanie allein geleitet. Ich versuche zwischen 7 und 8 im Büro zu sein, um mal die wichtigen E-Mails zu beantworten und Sachen zu machen. Um 9 Uhr gehe ich mal kurz einen Kaffee trinken und mir was einkaufen, damit ich was zu essen habe. Für den Mittag oder sonst was, weil wir ja auch keine Kantine mehr haben. Dann um 10 Uhr bin ich im Ballettsaal und wärme mich auf mit den Tänzern oder ich gebe selber das Training. Kann auch sein, dass ich das Training selber gebe. Das werde ich jetzt diese Woche am Donnerstag und Freitag machen.
Und dann ziehen Sie sich die Trainingsklamotte an und
ja,
tanzen oder wärmen sich auf?
Entweder trainiere ich mit dem Ensemble mit oder ich gebe das Training die 1 Stunde 20. Gut, dann schnell vorbereiten, dann kommt drauf an. Habe ich diese Woche weniger, weil wir einen Gastchoreografen haben, aber letzte Woche zum Beispiel entweder wieder Aufnahmeproben für Cinderella. Ja, wir haben viele Neubesetzungen, dann gucke ich noch und dann ändere ich manchmal auch Schritte oder sowas. Und sage, nee, mach du das so oder nee, ich hätte gern, dass die drei das so machen, weil das Niveau immer wieder anders ist. Oder ich habe jetzt angefangen letzte Woche mit dem Blauen Vogel. Das ist meine nächste Kreation für den 25. Oktober. Das bedeutet, dass wenn ich Blauen Vogel mache, ich also früh ab spätestens 8 Uhr die Musik im Ohr habe. Oder ich habe sie schon auf dem Fahrrad im Ohr oder schon am Abend vorher. Mit Knopf.
Mit Knopf, im Ohr.
Ja. Mit Knopf, was ich choreografieren. Dann muss ich die Probe vorbereiten. Das mache ich meistens mit einem Buch und den Zeichnungen. Und also ich habe das Stück schon seit einem Jahr bei mir im Kopf drin. Ich habe schon vor einem Jahr das Libretto bei meinen Bühnenbildner, Kostümbildner abgegeben. Aber jetzt muss ich ja kreieren, jetzt muss ich Schritte erfinden, muss Szenen erfinden und so weiter und so fort.
Das malen Sie auf?
Nein, ich schreibe mir mit Bleistift, ich habe so ein Produktionsbuch, da schreibe ich mir Dinge auf, wen ich wo wann haben möchte oder... So, oder zähle die Musik aus, damit ich weiß, wie viele Phrasen und wie ich sie zu zählen habe. Und dann, je nachdem, mache ich auch schon kleine Skizzen. Ich habe Tanznotenschrift gelernt, da kann ich auch Skizzen machen. Aber dann gehe ich auch in den Saal. Nach den 1 Stunde 20 Training ist 20 Minuten Pause. 11.40 Uhr beginnt die Probe. Und da muss es mir einfallen. Ja, da habe ich dann nur bis um 12.45 Uhr, da muss ich in der Zeit das und das schaffen. 13 bis 14 Uhr kommen noch die Nächsten oder sowas. Dann ist 1 Stunde Mittagspause, da renne ich mal schnell rüber ins Büro, gucke mal schnell in ein E-Mail-Postfach, ob da was ganz Wichtiges ist, was ich noch schnell beantworten muss und so. Wenn ich Glück habe, kann ich mich 10 Minuten kurz hinlegen. Um 3 Uhr bin ich wieder im Ballettsaal. Da kommen meistens Solistenproben. Und danach kommt drauf an, ob ich nochmals eine Probe habe oder ob ich ins Büro gehe oder ich habe ja noch Sitzungen. Ja, Leitungssitzung, dann hat man Teamsitzungen, dann hat man noch Dispositionssitzungen oder man hat einen anderen Termin oder man ist zufällig hier.
Ich kriege schon schlechtes Gewissen, dass ich Ihnen anderthalb Stunden klaue.
Nein, alles ist gut, alles ist gut. Das ist, habe ich selber entschieden, den Job so zu machen. Und jetzt kommt der dritte Teil. Also wenn wir keine Vorstellung haben, ist 18 Uhr normalerweise fertig. Dann nehme ich mir vielleicht eine halbe Stunde, nochmals mich einfach ein bisschen alles sacken lassen. Dann kommt der große Büroteil. Jetzt kommt es drauf an, wenn Sie das Festival vorbereiten, müssen Sie Verträge machen, müssen dem Ordnungsamt schreiben, müssen ich weiß nicht wem was alles schreiben, Verwendungsnachweise machen oder Sachberichte machen oder
jetzt Anträge schreiben für
Anträge
die Verwendung.
Schreiben ja. Auch oder jetzt die Silvestergala, muss ich die Leute anfragen, Verträge machen.
Dieser ganze Verwaltungskram, den machen
alles,
Sie?
Alles, was man so, den mache ich. Ich habe einen ganz tollen Referenten, Adrian Van Liss, ein super Mitarbeiter, also der mir vieles auch abnimmt, wo ich wirklich sage, kannst du dich darum kümmern? Früher habe ich mich noch um die ganzen Anproben, Kostümanproben gekümmert und so und so. Also er nimmt mir sehr viel ab, aber es ist halt nach wie vor viel Organisation.
Bei Ihnen brennt lange Licht?
Ja, bei mir brennt lange Licht.
Wie viele Stunden Schlaf brauchen Sie, kriegen Sie?
Also ideal wären 6 Stunden, aber das schaffe ich nicht immer. Und natürlich, wenn ich mal frei habe, dann sind es 7 oder 8.
Was ist der Preis für diese Hingabe, mit der Sie arbeiten?
Das ist kein Preis. Ich wollte das so, fertig. Also, wie gesagt, es sind Entscheidungen, Konsequenzen. So, ich wollte diesen Weg. Ich wollte eben nicht meine 5-Tage-Woche, großes Wochenende, große Familie. Nee, das war mir nicht mein Weg.
Wenn Sie eine Tochter hätten, würden Sie ihr raten, Tänzerin zu werden?
Meine Tochter würde machen, was sie denkt, dass sie machen soll.
Stimmt.
Ich finde immer, wir begleiten die Kinder. Wir sind da. Die müssen wissen, wo sie den Eisbeutel und das Pflaster finden. Ansonsten sollen sie losgehen und immer wissen, wir sind da, sie zu unterstützen, wir sind da, Hilfeleistung zu geben, aber es ist ihr Weg.
Versuche ich es nochmal ein bisschen andersrum. Ihre Tochter käme zu Ihnen und sagt, Mama, ich möchte gern Tänzerin werden. Würden Sie dann innerlich jubeln oder innerlich sagen, oh Mädel,
Wie alt?
Na, sagen wir mal 14.
14? Oh, dann müssen wir uns beeilen.
Okay, dann sage ich 10.
10. Nee, ich glaube, es wäre anders. Also wenn meine Tochter Anlagen hätte, und wir sehen das doch auch bei den Kindern, unser Tänzer, die sind dabei und so. Und dann können die aber selber überlegen, ob sie ins Kinderballett wollen oder so. Steckt die auch auf die Bühne, wenn die wollen. Das ist immer wieder ein Unterschied. Ich glaube, also unterstützen, wie gesagt, unterstützen. Und wenn es dann aber heißt, nee, ist Quatsch, ich will lieber Frauenfußball machen, super, mach das.
Ich will ja einfach nur darauf hinaus, ob Sie es mal bereut haben, das getan zu haben.
Nein, auf keinen Fall. Denn jetzt nach so vielen Jahren sehe ich auch, was mir das alles gebracht hat. Was ich alles gelernt habe. Also die ersten 20 Jahre waren wirklich harter Tobak. Wünsche ich keinem. Aber jetzt ist ein schönes Leben.
Ein schönes Leben mit sehr langen Arbeitstagen. Spielen Sie ab und zu noch Gitarre, so zwischendurch zum Ausgleich? Oder
nee,
nicht?
Das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr.
Und haben Sie noch eine Gitarre zu Hause?
Sie
konnten ja offenkundig richtig gut Gitarre spielen.
Ja, ich habe Villa Lobos und solche Sachen gespielt.
Ja.
In meiner ersten Ehe wurde im Keller eingebrochen, da verschwanden die. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Zeichen und gut ist.
Und nie wieder angefasst?
Na, ich habe mal, wenn eine rumsteht und so, aber sonst nicht mehr. Na, ich habe auch mal versucht, Klavier zu spielen, aber das habe ich dann auch nicht mehr verfolgen können.
Warum war es in Ihrer Jugend dann die Gitarre, die Sie so angezogen hat? Erinnern Sie sich an dieses Gefühl? Da muss ja irgendwas gestimmt haben. Man hat sie ja dann zu nicht.
Nein. Meine Mutter wollte das, weil meine Schwester und ich beide die Gehörschule machen. Also wir sind mit 6 Jahren in die Musikhochschule und haben da zuerst Blockflöte und dann ging es darum, ein Instrument auszusuchen. Und ich wollte natürlich Klavier spielen. Denn ich habe mich an jedes Klavier, was irgendeine Freundin oder Kollegin hatte, hingesetzt und rumgeklimpert stundenlang, bis die mich nicht mehr eingeladen haben. Und dann hieß es aber, meine Eltern sagten sofort, nö, weil wenn du keine Lust mehr hast, steht das Klavier rum. Gut, und dann ein ähnliches Instrument, was so eine Vielfalt hat, war eben die Gitarre. Ist ja auch ein kleines Orchester für sich.
Und man kann ganz unterschiedliche Musik damit machen.
Ja.
Und dass Sie es dann jetzt gar nicht mehr haben, das verwundert mich, wenn man so.
Nee, ich musste dann irgendwann auch, ich habe mich für den Tanz und dafür, das war es dann auch.
Das geht nur mit Haut und Haar.
Das geht nur mit Haut und Haar. Und so wie ich jetzt eben auch Exerzise, also ich kann ja auch nur Ballettdirektorin sein. Dann gibt es kein Festival, dann gibt es keine Stiftung, dann gibt es, ja, aber das bin ich schon immer gewesen. Soll man auch nicht versuchen zu verändern.
Warum tanzen Sie?
Weil die Bewegung im Raum mit oder ohne Musik einfach noch viel größer ist als das Wort.
Es fehlt Ihnen nicht, dass Sie da nicht sprechen können. Sie können ja offenkundig auch gut sprechen.
Ja, aber auch da habe ich verschiedene Szenen. Ich bin ja französischsprachig groß geworden. Also mit meiner Mutter spreche ich immer noch Französisch. Mit meinem Vater Schweizerdeutsch, also Deutsch ist eine aufgezwungene Sprache sozusagen.
Vielen Dank.
Nee, das ist also,
ja,
in der Schweiz war es eben so, ab dem 7., 8. Lebensjahr durfte man nicht mehr Schweizerdeutsch mit dem Lehrer reden, wir mussten Deutsch lernen. Deshalb ist das immer so eine, manchmal ist es eine Hassliebe. Also Deutsch als Sprache der Dichter und Denker ist natürlich unglaublich schön. Aber manchmal, was man aus dem Deutsch heutzutage gemacht hat, das ist schwer zu schlucken für mich.
Wir sind da ja dazu gekommen, weil ich Sie gefragt habe, warum Sie tanzen. Was können Sie tanzend, was können Sie nur tanzend ausdrücken?
Ja, da müsste ich Sie ein Wort setzen, das geht doch nicht. Das müssen Sie so stehen lassen.
Eine Frau, die Kunst ohne Worte versteht.
Ja, es gibt Dinge zwischen Menschen auch, die versteht man ohne Worte. Es ist der Blick, es ist die Mimik, es ist, sind die Pheromone. Ja, ich kann dich riechen, kann dich nicht riechen. Es ist die Körpersprache und so weiter und so fort. Und die spielt im Leben eigentlich viel mehr eine Rolle als manchmal das Wort. Weil das Wort kann im falschen Moment, falsch gehört, so viel Schaden anrichten. So viel Krieg auch. So viel langanhaltende Demütigung oder ich weiß nicht was alles. Obwohl von dem, der das ausgesendet hat, er eine ganz andere Intention hatte. Sie kennen das ja im Kommunikationsunterricht, Ich-Botschaft, Fremdbotschaft und so weiter und so fort. Deshalb mag ich den Tanz.
Da kann man nicht so viel lügen. Oder kann nicht so viel schief gehen, weil man sehr viel ehrlicher ist, wenn man...
Also Tanz ist wirklich schweißtreibend. Der Tanz muss ehrlich sein. Ich kann nicht ständig mich hinstellen und eitel Fatzke sein und sagen, guckt alle hin, wie hoch ich mein Bein kriege. Das guckt man sich zweimal an und dann geht man. Und es ist sehr viel Selbstreflexion. Das ist das, was ja einem in dieser Gesellschaft fehlt, mir auch die Selbstreflexion. Wir sind immer ein Teil vom Vielen. Und nur in der Gemeinschaft, im Zusammenbund, alle, die etwas beisteuern, gibt es ein Ganzes.
Lernt man in der Company sicher ganz gut.
Ja.
Nicht nur die Ballerina.
Ja.
Ist wichtig. Letzte Frage, Frau Sadowska, wovon leben Sie? Das ist jetzt nicht, geht nicht um Steuererklärung, geht nicht um irgendwelche finanziellen Dinge, sondern um das, was Sie morgens fröhlich macht, aufzustehen und den langen Tag zu beginnen.
Ich würde es anders formulieren. Ich bin dankbar, in einer Zeit zu leben, wo ich, und jetzt sage ich ganz ehrlich, als Frau meinen Beruf ausführen kann, so wie ich es mir vorstelle, wo ich keine Angst haben muss, dass ich heute Abend in eine kalte Bude nach Hause komme, wo ich jeden Tag zu essen habe, ich kann reisen, ich habe keine Einschränkungen, noch darf ich sagen, was ich möchte. Es gibt da auch keine, also ich lebe in einer Demokratie und als Schweizerin in einer sehr gestalteten und mitgestaltenden Demokratie. Und dafür bin ich enorm dankbar. Und ich versuche einfach jeden Tag meinen eigenen Anteil beizutragen, dass es in diesem Land, was mich als Gast aufgenommen hat, vorangeht, in einem guten Sinne. Und das ist eine sehr schöne Aufgabe.
Die Sie umfassend erfüllen. Sabrina Sadowska, wir sitzen in der Hartmann-Fabrik, dem Besucherzentrum der Kulturhauptstadt, weil die Kulturhauptstadt für Sie ein ganz wichtiges Projekt war, für das Sie viel getan haben. Sie sind hier die Ballettdirektorin. Vielen Dank.
Dankeschön, zurück.
Und Sie können nicht nur die wortlose Kunst, Sie können auch gut reden.
Ja, das ist eine andere Geschichte.
Es wäre ansonsten ein bisschen schwer geworden. Ist
ja,
es
das
aber
stimmt,
nicht.
Das stimmt.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich hoffe, es ist okay für Sie.
Es war mehr als okay, meine ich. Live-Aufzeichnung im Besucherzentrum der Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz. Und da es so gut passt, weil gerade nebenan in Chemnitz die große Edvard-Munk-Ausstellung läuft, die mich nicht zum Schreien gebracht hat, aber zum Staunen ganz, ganz sehr, empfehle ich Ihnen mit voller Leidenschaft die neue Folge im aufgefallenen Kulturpodcast von MDR Sachsen, auch hier in der ARD Audiothek. Ein Munk-Lebensrundgang. Ganz toll, ganz ohne Angst.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.